Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Vielleicht erinnern Sie sich ja noch, wie das war am Anfang der Pandemie, als es schon noch eher was Besonderes war, Menschen zu kennen, die Corona gehabt haben. Das hat sich komplett gedreht. Man muss heute doch, finde ich, eher überlegen, wer hatte es im Bekannten, Verwandten, Kollegen, Freundinnen und Freundekreis noch nicht. Und manche hatten es sogar mehrfach. Und ja, das Ganze hat in dieser Zeit natürlich auch ein bisschen von seinem anfänglichen Schrecken verloren, weil eben viele Menschen sich dann doch sicher fühlen, ich sage bewusst fühlen, vor einem schweren Verlauf. Angst gibt's doch eher vor etwas anderem, nämlich Post-Covid. Beschwerden also, die noch mehr als 12 Wochen nach Beginn der Infektion vorhanden sind und die nicht anderweitig erklärt werden können. Kopfschmerzen, Erschöpfung, Depression und mehr. Die Angst davor ist sicher genährt, auch durch viele Ungewissheiten, wie das eben alles genau mit einer Infektion zusammenhängt und wann das vielleicht auch wieder vorbeigeht. Der wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer hat heute Stellung genommen zu Post-Covid. Mit dabei Mediziner Michael Halleck. Hallo, guten Tag, Herr Halleck.
Guten Tag.
Post-Covid, die Erkenntnisse dazu, die sind ja auch in den letzten Monaten immer wieder im Fluss, wenn man so will, verändern sich. Was ist denn Ihre Erkenntnis mittlerweile über den Anteil an Post-Covid? Also wie viele Menschen trifft es etwa?
Also zurzeit ist der Anteil der Patienten, die nach einer Covid-Infektion Post-Covid-Syndrom erleiden, circa zwischen 5-10%. Die WHO schätzt sogar zwischen 10-15%. Das basiert aber noch auf den alten Daten zur Delta-Variante. Zum Glück, das zeigen neue Zahlen, ging die Zahl etwas unter 10% unter den geimpften Patienten in der Omikron-Welle.
Mhm. 5-10% der Geimpften ist natürlich trotzdem noch eine ganz schön Menge an Personen, die dann darunter leiden. Es ist also nicht, wie es manchmal dargestellt wurde, die Angst vor dem Problem, sondern da ist wirklich ein großes Problem.
Da ist ein Problem. Es gibt ein paar Dinge, die wir sagen können, um das einzuordnen, nämlich nicht jeder ist gleich schwer betroffen. Es gibt Patienten, die haben ein oder zwei Symptome und dann gibt es die schwerste Form, das Fatigue-Syndrom mit dieser Post-Anstrengungsmalaise, wie man sie auch nennt. Das heißt, also, sie können kaum mehr etwas leisten. Jede geringste Anstrengung führt zur Erschöpfung und also ein Riesenspektrum an Schweregraden von ganz leicht bis sehr schwer. Und auch ist unterschiedlich von Patient zu Patient die Betroffenheit von Organen. Also es kann von Lungensymptomen führen, Atemnot, bis hin zu Herzinsuffizienz, aber eben auch schwerster Müdigkeit, die anhält, also völlig leistungsgemindert. Also ein buntes Bild. Und woher kommt das? Vielleicht das noch kurz. Das liegt natürlich daran, dass die unterschiedlichen Organe alle von SARS-CoV-2, also dem Virus, betroffen sein können, aber nicht müssen. Und deswegen so ein buntes Krankheitsbild.
Bei diesem vielfältigen Krankheitsbild, sind Sie da in der Lage, irgendwie zu so ein grobes Gefühl dafür zu geben, Hälfte eher schwer, Hälfte unproblematisch, oder kann man das nicht?
Also die schweren Fälle sind sicher unter 10%. Das ist also ein kleinerer Teil. Gleichwohl sind es wiederum schwer Kranke, für die es überhaupt keine Versorgungsstrukturen gibt. Und auch wichtig, es gibt zurzeit noch keine kausale Therapie. Also wir wissen nicht, wie wir die Patienten behandeln. Die einzigen Maßnahmen, die man zurzeit sinnvoll anbieten kann, sind Rehabilitation und eine gezielte Hilfe für Patienten, die eine schwere Malaise oder eine schwere Fatigue-Symptomatik haben. Die muss man ganz langsam zurückführen ins Leben, weil denen hilft zum Beispiel ein starkes Training nicht.
Also wissen wir im Prinzip auch noch nicht klar, ob eine Behandlung, eine Therapie ist möglich, aber ob das heilbar ist?
Das sehen wir schon. Bei vielen erledigt sich das nach einem längeren Zeitraum von selbst. Also es geht, wird langsam wieder besser. Trotzdem sind manche Menschen ein halbes bis ein ganzes Jahr berufsunfähig oder nicht in der Lage, ihre normale Tätigkeit auszuüben. Und andere wiederum haben das möglicherweise noch sehr viel länger und können nie mehr ins Berufsleben zurückkehren. Wie viele wovon, das wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Ganz einfach deswegen, weil wir hier ja mit dem Krankheitsbild zu tun haben, was neu ist und was in dieser Form uns bisher unbekannt war.
Was man jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch immer wieder lesen konnte, waren erste Studien oder zumindest Beobachtungen in Kliniken über den Einfluss auf Kinder. Also sowohl Post-Covid bei Kindern als eben auch, Sie haben von Organschäden gesprochen, Organschäden an der Lunge zum Beispiel. Sind Kinder gleichermaßen betroffen oder ändert sich das? Ist das auch nochmal unterschiedlich?
Das ist unterschiedlich und zum Glück, man kann ganz klar sagen, die Frequenz oder Häufigkeit bei Kindern ist deutlich niedriger, vielleicht Faktor 10 niedriger. die Häufigkeit steigt mit steigendem Alter. Das heißt also, je älter die Kinder werden, wenn es ins Erwachsenenalter geht, desto häufiger wird es. Was heißt, dass ganz kleine Kinder selten betroffen sind, aber es gibt auch dort schwere Verläufe und die muss man ernst nehmen. Mhm. Wichtig ist eben, dass das Wissen unter die Ärzteschaft verteilt wird und dass wir informieren, sowohl Betroffene als auch Ärzte, dass dieses Krankheitsbild existiert, dass man es zumindest anhand der Symptome definieren kann und es von daher ernst nimmt.
Bei den Organschädigungen, die sowohl bei Kindern beobachtet werden, als auch, Sie haben es beschrieben, bei Erwachsenen an ganz unterschiedlichen Organen, ist denn da immer klar, ob das irgendwann auch wieder zurückheilt?
Ja, es gibt Verläufe, wo selbst eine Herzinsuffizienz oder eine schwere Lungeneinschränkung besser werden kann über die Zeit. Das haben wir bei einigen Patienten gesehen und ist auch wichtig, um Mut zu machen. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Es lohnt sich, je nach Organbefall Maßnahmen der symptomorientierten Therapie durchzuführen, also unspezifische Therapiemaßnahmen. Und es lohnt sich, eine differenzierte Rehabilitation durchzuführen, weil die Symptome können sich über die Zeit bessern.
In einigen Antworten, die Sie gerade hatten, steckte schon so ein bisschen drin, was auch aus Ihren Erkenntnissen quasi folgert, nämlich, dass es mehr Informationen geben muss, dass Ärzte gut informiert sein müssen, Krankenhäuser, dass einfach überall sozusagen das Wissen dazu da ist. Wird genug getan, politisch oder aber auch von den Krankenhäusern genug getan, um sozusagen auf diesem Bereich etwas anzubieten für Patientinnen und Patienten?
Nein, das Angebot ist noch zu klein. Es gibt Spezialeinrichtungen an verschiedenen Universitätsklinika, sogenannte Spezialambulanzen. An diesen Beispielen orientieren sollte man deutschlandweit regional vernetzte Versorgungsstrukturen aufbauen, über alle Sektoren hinweg. Die Einbindung der Hausärzte ist enorm wichtig, weil die Patienten kennen. Ich will dazu sagen, ein Patient, der zum Beispiel vorher schon depressiv war oder eine schwere Krankheit hatte und dann nach der Covid-Infektion diese bietet, ist natürlich komplett anders zu bewerten. Das ist kein Post-Covid-Syndrom, als jemand, der das neu bekommt. Also das Wissen um den Patienten ist wichtig. Heißt, alle Versorgungsstrukturen einbeziehen und das Versorgungsangebot verbessern, denn es ist momentan sicher noch ungenügend. Ich kenne viele Patienten, die haben eine wahre Odyssee von Ärzten und Ärztebesuchen hinter sich, um dann endlich bei jemand zu landen, der das Krankheitsbild kennt und sie behandelt.
Das ist eine Sache, die wichtig wäre Ihrer Ansicht nach. Was heißt es denn insgesamt für den Herbst, für den Winter oder auch darüber hinaus für unseren Umgang mit der Pandemie? Wenn Sie eben vorhin schon klar gemacht haben, dass es zwar gut ist, da irgendwie ein bisschen Mut zu haben, dass das auch alles irgendwie therapiert werden kann und besser werden kann, aber Sie haben auch gesagt, es ist trotzdem aber ein gravierendes und nicht zu unterschätzendes Problem. Wäre also ein bisschen mehr Rückkehr zur Vorsicht angebracht, um eben nicht die Fallzahlen absolut einfach zu erhöhen?
Sie formulieren das sehr gut. Ein bisschen mehr Vorsicht. Ich glaube, man kann die Pandemie nicht komplett aufhalten. Man kann auch nicht komplett jede Ansteckung verhindern. Das ist wegen der jetzt viel höheren Ansteckungsfähigkeit des Virus unmöglich geworden. Aber es lohnt sich nach wie vor, schwere Infektionsverläufe zu verhindern. Und das heißt, die Impfung nach STIKO-Empfehlungen ist sinnvoll und die Vermeidung von Exposition mit extrem hoher Viruslast, das sehen wir ja leider jetzt am Oktoberfest, wie das gehen kann, das ist wahrscheinlich nach wie vor auch sinnvoll. Aber weitergehende Maßnahmen sind nicht sinnvoll, weil komplett aus dem Leben verbannen können wir das Virus momentan nicht. Dazu ist es zu ansteckend. Masken, will ich extra sagen, Masken in geschlossenen Innenräumen bei Menschenmengen, die man nicht einschätzen kann, sind nach wie vor sehr sinnvoll, vielleicht der wirksamste Schutz gegen Ansteckung überhaupt.
Sagt Mediziner Michael Hallig. Wir haben gesprochen über Post-Covid und Empfehlungen, was man tun könnte, tun sollte.